Lesung von RBB Kultur.
Paris und ich sagen es nicht laut, aber allein sind wir noch nie weiter gekommen als bis zu unserer Schule. Paris war wenigstens schon mal in der Stadt. Ihre Dada lebt auf der anderen Seite des Flusses und hat sie mal mitgenommen. Sie sagt, sie kann sich an nichts erinnern, weil sie damals erst 2 war. Und da gab es auch die Purple Line noch nicht. Wir machen Halt an einem Stand für Fahrradrikschas an der Schnellstraße. Die Fahrer dort warten auf Kundschaft. Sie sitzen auf den Rücksitzen, palavern, rauchen Bidis und trinken Chai an einem der Teestände am Straßenrand. Paris kramt Bahadurs Foto aus ihrem Rucksack. Sie fragt die Fahrer, ob einer von ihnen den Jungen auf dem Foto zum Bahnhof gefahren hat. »Lass uns das morgen machen«, sage ich. Aber sie hört nicht auf mich und fragt auch die träge, rumlungernden Fahrer der Autorikschas nach Bahadur. Niemand hat ihn gesehen. Wegen ihrer Fragerei verspäten wir uns, sodass wir eine Fahrradrikscha zum Metro nehmen müssen, weil wir zu Fuß doppelt so lang brauchen würden. Ma sagt immer, Rikschas sind was für Leute mit Geld und wir sollen froh sein, dass unsere Beine die Arbeit der Räder übernehmen können. Ich mache mir Sorgen, dass sie mich von der Wohnung ihrer Hi-Fi-Madam aus sehen könnte. Aber dann fällt mir ein, wie sie mir mal gesagt hat, dass von da oben sogar ein Riese ameisenklein aussieht. Unser Rikscha-Fahrer gondelt an Männern vorbei, die vor den Buden an der Straße Kartoffeln schälen. Oder Zwiebeln und Tomatenwürfeln. Autos mit seltsamen Aufklebern wie »Komm mir nicht zu nah, ich bin Bruce Lee« oder »Stolzer Hindu an Bord« hupen und bremsen mit quietschenden Reifen an einer Kreuzung, wo die Ampel gleichzeitig rot, gelb und grün blinkt. Ein Zwerg, der umsonst eine Metro fahren darf, weil er unter 1 Meter groß ist, steht mitten auf der Straße auf Zehenspitzen und klopft an die Autofenster, um zu betteln. Die Straße ist voller Krater, wie der Mond. Ich muss mich an der Seite der Rikscha festhalten, um nicht rauszufallen. »Wie kann es überhaupt zu Unfällen kommen, wenn der Verkehr so langsam ist?«, fragt Paris, während sie einen Honda City beguckt, der umgekippt auf dem Mittelstreifen liegt. Die Räder der Rikscha rollen über eine auf dem Asphalt zerquetschte tote Krähe. Am Ende der Fahrt fragt Paris, ob ich zahlen kann, weil sie nur gerade genug Geld für ihre Fahrkarte hat. Vielleicht hat sie irgendwie erraten, dass ich mehr habe als zugegeben. Mars Geld sieht mich anklagend an, als ich es dem Rikscha-Walla überreiche. Es verschwindet in seiner Tasche. 40 Rupien, einfach futsch. Wir müssen eine Treppe hochsteigen, um in die Metrostation zu gelangen. Ich halte Augen und Ohren offen, um die vielen unbekannten Eindrücke und Geräusche einzufangen. Oben zeige ich Paris die Hi-Fi-Häuser. All das war früher Brachland. Das hat mir Papa erzählt. Zuerst war das Land voller Steine, die die Bauern mit Traktoren zermalmt haben, um Senf anzubauen. Doch nachdem sie das Land jahrelang mühevoll beackert hatten, verkauften sie es an schnöselige Bauunternehmer aus der Stadt. Und jetzt sitzen die Bauern zu Hause und die Langeweile strömt ihnen in Wolken von Hukerqualm aus Mundwinkeln und Nase. »Wie kauft man denn hier die Fahrkarten?«, fragt Paris. »Die Bauern sind ihr egal.« »Die Schalter sind zu.« Auf Schildern hinter dem Glas steht »geschlossen«. Die Fahrkartenautomaten, größer und breiter als wir, sehen aus wie komplizierte Puzzles, die nicht mal Paris knacken kann. Sie bittet einen Mann mit rot-schwarz gestreiftem Hemd um Hilfe und er nimmt unser Geld, stellt aber viele Fragen. »Habt ihr denn keine Schule? Wieso seid ihr allein? Wo wollt ihr hin? Wisst ihr nicht, wie gefährlich es in der Stadt ist? Was, wenn jemand euer Geld klaut oder euch kidnappt?« Nur gut, dass ich Paris dabei habe, denn sie kann genauso schnell lügen, wie der Mann Fragen stellt. »Wir wollen unsere Großmutter besuchen«, sagt sie ihm. »Sie schickt uns ihren Boy, damit er uns am Bahnhof abholt.« Nur reiche Leute stellen Boys für den Haushalt ein. Aber Paris' Geschichte von der Großmutter klingt so echt, dass ich plötzlich den Geruch einer alten Frau in der Nase habe, ihre papierne Haut und den Talkumpuder in den Falten auf Gesicht und Hals sehe. Am Ende glaubt uns der Mann und drückt auf ein paar Knöpfe. Auf dem Bildschirm erscheint eine Karte mit den Stationen und er fragt uns, wo wir aussteigen wollen. Dann drückt er auf noch mehr Knöpfe. Der Automat verschluckt unser Geld und spuckt Plastikmünzen aus, die, so der Mann, wie Fahrkarten sind. Er sagt uns, wir sollen auf die Durchsagen achten, damit wir wissen, wo wir aussteigen müssen. »Seid vorsichtig«, sagt er, bevor er weitergeht. Ich bin vorsichtig. Ich sehe mich im Bahnhof um und wünschte, ich wüsste, an welchen Teilen Papa gearbeitet hat. Vielleicht sind seine Fingerabdrücke unter dem Anstrich verborgen oder in den Zement gepresst. Der Lärm der Straße dringt bis in die Bahnhofshalle, aber die Wände dämpfen ihn. Es ist wie in einem fremden Land. Von hier aus wirkt sogar der Smog harmlos. Paris fasst mich am Ärmel und sagt, »Wieso stehst du da und glotzt wie ein Idiot? Wir haben keine Zeit zu verlieren, konzentrier dich!« Wir machen es den Leuten vor uns nach und halten unsere Wertmarken an einen niedrigen, säulenartigen Automaten, der uns dann durchlässt. Unsere Taschen werden durchleuchtet, dann gehen wir durch eine Tür mit einem Metalldetektor, der unentwegt piepst. Hinter einem Vorhang durchsucht eine Polizistin die Frauen und am Eingang tastet ein Polizist die Männer ab. »Was ist da drin?«, fragt ein Beamter einen Mann und zeigt auf ein Portemonnaie, das aus seiner Gesäßtasche lugt. Uns lassen sie ohne weiteres durch, weil sie wissen, dass Kinder keine Terroristen sein können, die mit Bomben unterwegs sind. Um zu den Gleisen zu gelangen, können wir entweder die Rolltreppe nehmen oder eine gewöhnliche. Eine alte Frau mit rotem Sari und unzähligen Armreifen aus Gold bleibt vor der Rolltreppe stehen und sagt, »Nein, das ist mir zu viel, das schaffe ich nicht.« Aber ihr Mann, der noch gebückter geht als sie, nimmt ihre Hand und zieht sie auf die Rolltreppe. Dann fahren sie gemeinsam rauf, glücklich wie junge Vögel, die gerade fliegen gelernt haben. Auch Paris und ich nehmen die Rolltreppe. »Du kannst meine Hand halten, wenn du willst«, sagt sie. »Auf keinen Fall«, entgegne ich, und tue so, als müsste ich würgen. Als ein Zug in den Bahnhof einfährt, rennen wir durch die nächste Tür rein. Drin ist der Fußboden so sauber, wie Ma es mag. Alle im Wagen sind mit ihren Handys beschäftigt. Sie telefonieren, schießen Fotos, hören Musik, sehen sich Filme, Videos oder Gebete wie das Gayatri Mantra an und dazu bewegen sich ihre Lippen synchron mit den Worten, die über dem Bildschirm flackern. Aus den Lautsprechern irgendwo an der Decke kommt die Durchsage einer männlichen Stimme auf Hindi und dann übersetzt eine weibliche Stimme, was er sagt, ins Englische. Paris und ich starren durch die mit schmierigen Handabdrücken übersäten Scheiben in den Türen. Der Zug fährt eine Weile unterirdisch, sodass wir nicht sehen können, und taucht dann auf, um Luft zu holen. Wir fahren an Hi-Fi-Gebäuden vorbei, die schon wieder weg sind, ehe wir einen Blick in ihre Fenster werfen können. Dann an einem Uhrenturm, einem Freizeitpark mit einer imposanten Achterbahn, von der ich schon gehört habe, und an Baumwipfeln, die grau sind von Smog. Drei grüne Pfeile schießen auf den Zug zu und verschwinden wieder. »Sittiche«, erklärt mir Paris. Mir kommt es vor wie ein Traum. Die Fahrt ist das Beste. Sie ist 100 Schläge von Ma und Papa wert. Vielleicht nicht 100, eher 10 oder 5. Aus dem Geschnatter im Abteil erfahre ich, dass die Züge Verspätung haben wegen Smog. Aber wie viel, erfahre ich nicht. Der Ansager und die Frau, die übersetzt, sagen nichts zu den Verspätungen, sondern zählen lieber auf, was man tun und lassen soll. Sehen Sie sich nach verdächtigen Gegenständen um, ehe Sie Platz nehmen. Ein Spielzeug, eine Thermosflasche oder eine Aktentasche kann als Tarnung für eine Bombe dienen. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht im Zug. Spielen Sie keine laute Musik. Kooperieren Sie während der Sicherheitschecks mit dem Zugpersonal. Überlassen Sie Behinderten, Schwangeren und Senioren ihren Sitzplatz. Blockieren Sie nicht die Türen. Fahren Sie nicht ohne Fahrschein. Dann sagen Sie, dass die Türen am nächsten Bahnhof in Fahrtrichtung links aufgehen. Eine Gruppe von Frauen mit glänzenden Salwar-Kamisen und geschminkten Gesichtern, als wären sie unterwegs zu einer Hochzeit, stehen auf und begeben sich zur Tür. Ihr Parfüm versüßt die Luft. »Ihr Bauch ist viel zu dick«, sagt eine. »Aber sie geht zum Yoga«, sagt eine andere. »Und zum Seilhüpfen«, meint eine dritte. »Kein Mensch kann so viel Seilhüpfen«, bemerkt eine vierte. »Das reicht nicht zum Abnehmen.« Der Zug hält am Bahnhof. Die Türen springen wie von Zauberhand auf. Die Frauen steigen aus und nehmen ihre Parfümdüfte mit. Paris und ich setzen uns auf ihre Plätze. Um uns rum laufen verschiedene Telefongespräche gleichzeitig. Ich schnappe von allen ein paar Worte auf. In einer Viertelstunde. 5 Minuten? Bitte überlegen Sie sich das noch einmal. Hallo. Hallo, hallo. Im Ernst, das sage ich dir. Es reicht. Nein, nein, um Gottes Willen, was sagen Sie da? Hallo? Der Zug taucht wieder ab. Wir steigen an einer Station aus, die wie ein hell erleuchteter Tunnel aussieht. Um uns rum hallen Durchsagen und Stimmen wieder. Leute mit flatternden Hosenbeinen und klappernden Schuhen strömen an uns vorbei. Ich zupfe einen Mann am Saum seiner Kurta und frage, wie kommt man von hier zum Bahnhof? Und er lacht. Was glaubst du, wo du bist? Entgegnet er. Zum Hauptbahnhof, nicht zur Metrostation, sagt Paris geistesgegenwärtig. Der Mann zeigt auf eine Rolltreppe. Ich frage mich, wie tief wir unter der Erde sind. Paris nimmt meine Hand. Deine Finger sind so kalt wie Eis am Stiel, sage ich. Paris lässt los. Wir treten raus in den Smog, der sich in jeden Winkel der Stadt eingenistet hat und unsere Zungen mit einer Ascheschicht bedeckt. Wieder müssen wir irgendeinen Fremden nach der Richtung fragen. Der Hauptbahnhof liegt auf der anderen Straßenseite, sagt ein Mann. Wir sollen die Überführung hinter der Polizeiwache und dem Stand mit den Autorikschas nehmen. Seine Stimme ist so tief wie die eines Verbrechers, weil er eine schwarze Maske mit weißen Totenköpfen trägt, um seine Nase vor der schlechten Luft zu schützen. Die Masken in der Stadt sind alle Hi-Fi. Rosa mit schwarzen Pünktchen, rot und grün mit Netzstreifen oder weiß mit gelben Ventilen und Schlaufen. Die Leute sehen aus wie riesige Insekten auf zwei Beinen. Weißt du, die Schulen hier in der Stadt sind wirklich gut, sagt Paris, als wir auf der Überführung sind. Ihre Schüler kriegen bessere Noten als die in den Privatschulen, obwohl man dort Tausende von Rupien zahlen muss. Ich hoffe, dass wir an keiner einzigen Schule vorbeikommen. Paris würde garantiert reingehen wollen. Wir steigen die Treppen der Überführung wieder runter, weichen Männern und Frauen aus, die uns anrempeln, gebückt unter der Last ihrer schweren Taschen. Der Hauptbahnhof liegt links von uns. Er ist riesig, so groß wie die Malls, die ich von außen gesehen habe, und wimmelt von Menschen. Ich frage mich, wieso all diese Leute nicht bei der Arbeit sind und wenn sie keine Arbeit haben, woher sie das Geld nehmen, um mit dem Zug zu fahren. Dieselbe Frage stellt sich Ma immer über die Leute, die von Montag bis Freitag die Malls bevölkern. Wir gehen um den Bahnhof rum und suchen unter den Anzeigetafeln mit den Ankunfts- und Abfahrtszeiten nach Bahadur und Omwir. Zwischen Paris und mir klafft eine Lücke, die sonst von Faiz ausgefüllt wird. Wäre er bei uns, hätte er in den Hunden, die um den Bahnhof rumlungern, schon längst Djinns gesehen. Er behauptet, Djinns würden oft die Gestalt von Hunden, Schlangen oder Vögeln annehmen. Ich entdecke Überwachungskameras, die von der Decke aus ihre Nasen in jedermanns Angelegenheiten stecken. Aber ich gucke nicht lange hin, damit mich der Polizist am anderen Ende auf seinem Bildschirm nicht für verdächtig hält. Auch hier im Bahnhof selbst gibt es Polizisten. Sie treiben sich hauptsächlich an den vielen Eingängen rum und durchsuchen das Gepäck der Reisenden. Wir können ja die Polizisten fragen, ob sie Bahadur oder Omwir gesehen haben, sage ich. Dann fragen sie dich, was du so weit weg von zu Hause zu suchen hast, und nehmen dich fest, gibt Paris zurück. Ihr Plan scheint darin zu bestehen, einfach rumzustreifen. Und das ist ein blöder Plan. Wir mustern die Gesichter der wartenden Männer und Frauen. Sie sitzen auf ihren Koffern oder schlafen auf Handtüchern, die sie auf dem Fußboden ausgebreitet haben. Ihr Hab und Gut in großen Plastiktüten oder Stofftaschen, dicht am Kopf oder an den Füßen. Millionen Menschen laufen hier rum. Wir werden Monate brauchen, um alle nach Bahadur und Omwir zu fragen. Die Polizei dagegen könnte die Videoaufzeichnung der Überwachungskameras überall um uns rum einfach langsamer oder schneller abspielen und Bahadur oder Omwir mit Leichtigkeit ranzoomen. Ich sehe ein runtergekommenes, doppelstöckiges Gebäude, das auf demselben Grundstück steht wie der Bahnhof. Auf einem Plakat an der Wand lese ich Kinderhilfswerk. Kinder an erster Stelle. Von Kindern, durch Kinder, für Kinder. Da sollten wir hin, sage ich zu Paris. Klingt wie ein Zoo mit verschiedenen Arten von Kindern. Kinder sind Kinder, sage ich. Aber sicher bin ich mir nicht. Faiz wird es leid tun, dass er nicht mitgekommen ist, wenn es tatsächlich ein Kinderzoo ist. Wir kommen an einer unechten Lok vorbei. An einem kleinen Mädchen, das einen Haufen Gepäck bewacht. An einem Träger mit rotem Hemd, der drei Koffer auf dem Kopf balanciert. Und an einem Mann, der in ein Handy brüllt, das er sich an den Mund hält, statt ans Ohr. Laute Stimmen näseln aus den Lautsprechern, die überall im Bahnhof versteckt sind und die Leute vor Bombenanschlägen warnen. Dann stehen wir vor dem Gebäude. Auf dem Schild an der verschlossenen Tür steht Reservierungen. In einer Pfütze neben der Tür waschen sich zwei Mainers das Gesicht genau auf dieselbe Weise wie ich. Sekundenschnell rein und raus aus dem Wasser. Wir steigen eine moosbewachsene Außentreppe zu einer Terrasse rauf, die sich um einen großen Saal mit riesigen Fenstern zieht. Ich höre Stimmengemurmel, kann aber niemanden sehen. Ein Mann kommt raus und fragt, »Habt ihr euch verlaufen? Wo kommt ihr her?« Das Haar fällt ihm in die Stirn. »Wir suchen zwei Jungs aus unserem Bastille«, sagt Paris und zeigt ihm Bahadurs Foto. »Das ist der eine. Seine Geschwister meinen, er wäre von zu Hause weggelaufen, um den Zug nach Mumbai zu nehmen. Vielleicht sogar Manali«, füge ich hinzu. »Der andere hat sich wahrscheinlich gestern mit dem hier getroffen. Oder heute«, sagt Paris. »Seid ihr auch weggelaufen?« will der Mann wissen. Das Foto würdigt er keines Blickes. »Natürlich nicht«, entgegnet Paris. »Wir wollen unsere Freunde finden. Wir glauben, dass sie im Bahnhof sind«, sage ich. Es ist nicht so leicht, zu Wort zu kommen, wenn man eine Quasselstrippe wie Paris als Assistentin hat. »Atscha, atscha. Ich dachte schon, ihr wärt Ausreißer«, sagt der Mann. »Wo sind eure Eltern? Wieso seid ihr nicht in der Schule? Unsere Eltern sind bei der Arbeit. Heute haben wir keine Schule. Die Regierung hat uns freigegeben wegen des Smogs«, erklärt Paris. »Stimmt das auch?« »Ja, heute Morgen«, sagt Paris. »Sie können ja jemand fragen, wenn Sie uns nicht glauben.« Ich glaube nicht, dass der Mann das wirklich nachprüfen wird. Aber dann zieht er sein Handy aus der Tasche, wischt mit dem Finger am Display auf und ab und sagt, »Du hast recht, ihr habt schulfrei.« »Haben wir doch gesagt«, erkläre ich. »Aber sie haben uns nicht geglaubt.« »Tut mir leid, dass ich euch nicht geglaubt habe«, erwiderte er lächelnd. »Ich arbeite für das Kinderhilfswerk. Unser Zentrum hilft Kindern wie euch, die es aus egal welchen Gründen in die Stadt verschlagen hat. Kindern, die nicht bei ihren Eltern sind. Kindern, die gefährdet sein könnten. Als ich euch sah, dachte ich, ihr hättet euch verlaufen.« Ich hatte keine Ahnung, dass das ein Beruf ist. Im Bahnhof rumhängen, um Kindern zu helfen. Wenn Faiz hier wäre, würde er glatt fragen, wie viel dabei rausspringt. »Ihr seid hier nicht sicher«, erklärt uns der Mann. »In dieser Stadt leben alle möglichen schrecklichen Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.« »Wir haben von Kindesentführern gehört«, sagt Paris. »Ich habe sogar schon mal welche gesehen«, sage ich, »in Police Patrol.« Paris verdreht die Augen. »Es ist viel, viel schlimmer«, sagt der Mann. »So schlimm, dass man es nicht mal im Fernsehen zeigen kann. Ich sage euch das, weil ihr ohne eure Eltern gar nicht herkommen dürftet. Ich sage es, damit ihr das nie wieder tut. Wisst ihr, dass es Leute gibt, die euch zu ihren Sklaven machen wollen? Sie sperren euch in Badezimmer ein und lassen euch nur raus, um das Haus zu putzen. Oder sie verschleppen euch über die Grenze nach Nepal und zwingen euch in Öfen, in denen ihr keine Luft bekommt, Ziegel zu brennen. Sie verkaufen euch an kriminelle Banden. Die Kinder zwingen, Handys und Brieftaschen zu stehlen. Glaubt mir, ich habe die schlimmsten Dinge gesehen, die man sich vorstellen kann. Deshalb sollten Kinder nicht ohne Begleitung auf Reisen gehen. Und deshalb halte ich euch diese Predigt. Was ihr hier tut, ist verantwortungslos. Mehr als das. Es ist sehr gefährlich.« »Haben Sie diesen Jungen gesehen?«, fragt Paris. Und ihre Stimme ist genauso kühl wie die Eishände, mit denen sie Bahadurs Foto hochhält. »War er hier? Haben Sie seinen Freund gesehen?« »Darum muss sich die Polizei kümmern, nicht ihr«, sagt der Mann. »Die Polizei kümmert sich aber nicht um uns, weil wir arm sind«, sage ich. Der Prediger schnalzt mit der Zunge wie ein Leguan, nimmt Paris das Foto ab und sieht es sich genau an. Wie alt ist er? 9, vielleicht auch schon 10. Ich kann nicht sagen, ob ich ihn gesehen habe. War er so angezogen, als er weggelaufen ist? Er hatte unsere Schuluniform an, die gleiche, die wir jetzt anhaben, sagt Paris und berührt mein Pullover. Paris' Schuluniform hat dieselbe Farbe wie meine, aber statt Hosen trägt sie einen Rock und Kniestrümpfe. Ab der 6. Klasse wird ihre Uniform aus einem Salwa-Kamis bestehen, wie der von Runo Didi. Die Uniform der Jungs sind immer gleich. Deshalb wird mich Ma noch zwingen, diese Hose zu tragen, wenn ich schon groß genug bin, um Jambulana-Pflaumen vom Baum zu pflücken. Ich habe keine Kinder in Schuluniform gesehen, abgesehen von euch, sagte Mann. Hätten sie allein auf dem Bahnsteig auf einen Zug gewartet, hätte uns ein Chaiwala oder ein Träger benachrichtigt. Er gibt Paris das Foto von Bahadur zurück. Um ehrlich zu sein, hier kommen jeden Tag Tausende von Kindern an und wir können nicht mit allen sprechen. Wir versuchen es natürlich, aber es sind so viele, dass es ein Albtraum ist. Faiz würde sagen, dass der Mann mega unbrauchbar ist. Aber wo ihr nun schon den ganzen Weg gekommen seid, lasst uns reingehen und die anderen Kinder fragen. Vielleicht hat einer von ihnen eure Freunde gesehen. Paris und ich wechseln einen Blick. Wir kennen den Mann nicht. Und vielleicht ist dieser Saal ja eine Falle. Wir geben den Kindern hier Unterricht, wenn sie wollen. Aber manchmal lassen wir es auch und sie schauen nur fern. Klingt nach der Art von Schule, in die ich gern gehen würde. Andererseits kann das keine echte Schule sein. Es ist ein Ort, an dem sich Straßenkinder ein paar Stunden lang sicher fühlen können, erklärte Mann. Wenn es ihnen gefällt, können sie in eins unserer Heime ziehen oder auch wieder nach Hause gehen. Wir helfen ihnen bei ihrer Entscheidung. Sie sollen das tun, was sie wollen. Dann sprechen wir mit ihnen, sagt Paris. Ein kleiner Fernseher hängt an der Wand, wie der Mann gesagt hat. Aber im Moment läuft er nicht. Drunter sitzen Kinder. Manche so alt wie ich, andere älter oder jünger. Auf Bettlaken, die wie Matten auf dem Boden ausgebreitet sind. Als sie uns sehen, blicken sie auf und einer sagt, »Tourist, $1 bitte.« Aber dann merken sie, dass wir genauso aussehen wie sie und schauen ihren Lehrer an. Ich sehe nur 2 Mädchen in diesem Klassenzimmer. »Diese Kinder hier suchen ihre Freunde. Sie gelten als vermisst«, sagt der Mann. Dann dreht er sich zu uns um und sagt, »Zeigt ihnen das Foto.« Und an den Lehrer gerichtet, »Machen Sie eine Pause.« Der Lehrer seufzt, setzt die Brille ab und reibt sich die Augen. Paris und ich setzen uns mit gekreuzten Beinen auf den Boden und stellen uns vor. Paris spricht mit den Mädchen, ich bin für die Jungs zuständig. Es sind 15 oder 20, daher ist es nicht einfach. Bahadurs Foto geht von Hand zu Hand. »Gutes Foto«, sagt ein Junge, aber er hat Bahadur nie gesehen. »Wo kommst du her?«, frage ich den Jungen, der neben mir sitzt. »Bihar«, sagt er. »Wie bist du hergekommen?« »Mit dem Zug, wie sonst. Oder glaubst du, ich hätte mir ein Flugticket leisten können?« »Warum?«, bohre ich weiter, obwohl er so abweisend ist. Er sieht ein bisschen aus wie Faiz und hat eine Narbe auf dem Gesicht, die viel frischer ist als die von Faiz und von der Spitze des linken Ohres bis zu seinem Mundwinkel verläuft. »Warum bist du hergekommen?«, frage ich ihn erneut. Er berührt seine Narbe und sagt, »Baba.« Seine Worte machen mich sprachlos. Ich habe keine weiteren Fragen. Unsere Ermittlung ist reine Zeitverschwendung. Ich habe Maas Geld umsonst ausgegeben. »Sprecht mit Guru«, sagt ein Mädchen zu Paris, als wir aufbrechen. »Ihr findet ihn und seine Jungs neben dem Fahrkartenschalter. Er weiß alles, was hier in der Gegend passiert. Er sieht uns, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Er ist wie Gott.« Als wir vom Kinderhilfswerk zurück sind, ist es im Bahnhof noch voller als vorher. Ein aus allen Nähten platzender Zug wird hier jeden Moment einfahren oder ist vielleicht gerade angekommen. Ich frage mich, wieso manche Züge voll sind und andere nicht. Wahrscheinlich fahren die überfüllten Züge in Städte, in denen Millionen von Menschen arbeiten, und die leeren zu Orten wie Nananani's Dorf, in dem mehr Büffel als Menschen leben und kaum einer einen Fernseher hat. Paris und ich suchen in der Nähe der Fahrgartenschalter vergeblich nach Guru und seinen Jungs. Aber das liegt daran, dass wir kaum was sehen außer Menschenleibern. Dünnen und dicken, welchen, die so gerade wie ein Lineal sind oder krumm wie eine Sichel. Langsam glaube ich, dass ich recht hatte mit Quarter, sage ich zu Paris. Vielleicht entführt er Kinder und zwingt sie zu stehlen, wie der Prediger gesagt hat. Vielleicht hat er eine neue Gang gegründet. Paris öffnet gerade den Mund, um was zu sagen, als mich eine Hand an der Schulter packt. Eine Frau, mit zwei dünnen Goldkettchen um den Hals und goldenen Ringen, die an ihren Ohren baumeln. »Hast du dich verlaufen, mein Junge?«, fragt sie. »Komm, ich bringe dich zu deinen Eltern.« »Alles in Ordnung«, sagt Paris. »Unsere Freunde sind gleich da.« Die Frau lächelt. Zähne und Gaumen sind blutrot vom Pan. »Du siehst hungrig aus, mein Kleiner«, sagt die Frau und kneift mich mit ihren scharfen Nägeln in die Wange. »Und du auch«, sagt sie zu Paris. Sie löst einen Beutel vom Bund ihres Sari und schnürt ihn auf. »Ich habe von Dieben gehört, die Fläschchen mit benebelndem Parfüm in der Tasche tragen und Leute damit besprühen, ehe sie ihnen die Brieftasche stehlen. Diese Frau führt nichts Gutes im Schilde. Ich gehe ein Stück zur Seite und ziehe auch Paris von ihr weg.« »Hier«, sagt die Frau und nimmt ein in Zellophanpapier gewickeltes orange-gelbes Bonbon aus dem Beutel. Es hat eine runzlige Oberfläche wie eine echte Orange und ist mit weißem Puderzucker bedeckt. »Wir wollen das nicht«, sagt Paris. »Kein Grund, sich zu streiten«, entgegnet die Frau. »Du kriegst auch eins.« »Finger weg von den Süßigkeiten«, zischt uns eine Stimme zu. Und dann ist sie auch schon neben uns und beschimpft die Frau. »Wird es nicht langsam Zeit, dich zurückzuziehen, Tantchen G? Solltest du nicht lieber nach Varanasi gehen und im Ganges baden? Müsstest du nicht Tag und Nacht zum Gott Ram beten?« Die Frau spuckt entrüstet einen Klumpen rosafarbenen Speichel aus und geht weiter.